Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit 3 Wochen kreist Europas Fußballwelt um Polen und die Ukraine. Die Europameisterschaft geht dort heute zu Ende. Das Interesse an den beiden Ländern war aber nicht nur sportlicher Natur. Der Umgang mit der politischen Opposition in der Ukraine sorgte vor allem vor den Spielen für viel Kritik. Die Situation hat sich offenbar nicht verbessert. Viele Ukrainer haben die EM aber mit Begeisterung verfolgt.
Heute Abend geht hier in Kiew das europäische Fußballfest zu Ende. Am Nachmittag gab es sogar noch Karten fürs Finale zu kaufen. Es war kein ganz unbeschwertes Fest. Gleich neben der Fanmeile die Erinnerung daran, dass Julia Timoschenko und weitere Oppositionelle in Haft sind. Kaum ein westlicher Politiker war deswegen zu den Spielen erschienen. Der ukrainische Präsident Janukowitsch empfing heute seinen polnischen Amtskollegen. Komorowski hatte in Kiew zuvor auch Oppositionsvertreter getroffen. Beim Protokolltermin der Präsidenten blieb Kritik jedoch außen vor. Nicht nur die Fans, sondern auch die gute Laune der Bürger unserer beiden Staaten haben diese Europameisterschaft zu einem großen Feiertag gemacht, sagte Janukowitsch. Eine Feier auf Pump. Die bitterarme Ukraine hat sich für die Spiele noch weiter verschuldet. Korruption hat den Bau etwa des Kiewer Stadions horrend verteuert. Dennoch, die EM war auch eine große Chance für die Ukrainer und sie haben sie genutzt. Auch wenn unser Land verloren hat, all diese Menschen kennenzulernen, all den Gästen unser Land zu zeigen, schon dafür hat es sich gelohnt. Präsident Janukowitsch wollte sich hier als strahlender Gastgeber präsentieren, doch das ist gründlich schiefgegangen. Denn kaum ein westlicher Politiker hat sich zu ihm auf die Tribüne gesetzt. Dennoch war diese EM ein großer Erfolg für das Land. Nicht für die Politiker, sondern für die Bürger, die mit ihrer Gastfreundschaft und großen Herzlichkeit sich und das Land von der besten Seite präsentiert haben.
Mitten in der Eurokrise übernimmt das wirtschaftlich schwer angeschlagene Zypern den EU-Ratsvorsitz. Die Präsidentschaft wird unter anderem durch den Streit mit der Türkei belastet, die den Norden der Insel besetzt hält. Die Regierung in Ankara strebt den EU-Beitritt an, lehnt es allerdings ab, mit der zyprischen EU-Präsidentschaft zu sprechen. Vor allem aber ist Zypern durch eine Krise seiner Banken geschwächt und soll deshalb Finanzhilfen aus den europäischen Rettungsfonds bekommen.
Beten für Europa und die eigene Zukunft. In Nikosia begann die EU-Ratspräsidentschaft Zyperns mit einem Gottesdienst in der orthodoxen Kirche. Himmlische Hilfe kann der kleine Inselstaat, der finanziell völlig marode ist, gut brauchen, auch wenn man sich zuversichtlich gibt. Zum ersten Mal haben wir die Gelegenheit, unseren europäischen Partnern und der Welt zu zeigen, dass wir ein glaubwürdiger und effizienter Partner sind. Ist das so? Noch Anfang der Woche musste sich Zypern wegen seiner angeschlagenen Banken unter den EU-Rettungsschirm begeben. Heute feiert man die Übernahme der Präsidentschaft und glaubt, sogar politische und finanzielle Akzente setzen zu können. Wir werden sehr hart dafür arbeiten, dass wir den mehrjährigen Finanzrahmen mit einer vernünftigen Fiskalpolitik für Europa voranbringen werden. Dazu werden wir unsere Präsidentschaft völlig unabhängig von all unseren Problemen angehen. Zypern, der Bittsteller für Finanzhilfe in Brüssel, gibt sich also als neuer Ratspräsident stark und zuversichtlich. Doch hat der Problemstaat Zypern tatsächlich die Kraft, Europa in Zeiten der Krise voranzubringen? Bereits in der kommenden Woche will die Troika nach Nikosia kommen, um zu prüfen, wie viele Milliarden der Inselstaat tatsächlich braucht. Präsidentschaftsautorität schaut anders aus.
Mehr als ein Jahr nach der Atomkatastrophe von Fukushima ist erstmals wieder ein japanisches Kernkraftwerk hochgefahren worden. Vor den Toren des Kernkraftwerks Ohi demonstrierten mehrere hundert Menschen gegen die Wiederinbetriebnahme und blockierten den Zugang zur Anlage. Die japanische Regierung hatte vor einem Monat entschieden, mehrere Reaktoren wieder ans Netz gehen zu lassen. Das Land könne ohne Atomenergie seinen Lebensstandard nicht halten.
Fleißig arbeiten sie am Neustart, die Ingenieure im Atomkraftwerk Ohi. Um 9 Uhr Ortszeit heute Abend hat der Betreiber 2 seiner Reaktoren erfolgreich hochgefahren. Dabei mussten die Kraftwerksmanager in den vergangenen Tagen immer wieder technische Probleme einräumen, zuletzt an der externen Stromversorgung. Das Kraftwerk Ohi am Japanischen Meer, noch bevor Experten die Anlage abschließend überprüft hatten, erklärte die japanische Regierung das AKW für sicher. Premierminister Noda persönlich erlaubte das Wiederanfahren, vor allem auf Druck der Wirtschaft. Die kämpft seit Fukushima mit steigenden Energiepreisen und der Angst vor Stromengpässen im heißen Sommer. In Oi protestieren tausende Menschen gegen die Rückkehr Japans ins Nuklearzeitalter. Demonstranten haben die Wachen überrumpelt und blockieren die Zufahrt zum AKW. Sie meinen, Oi sei eine Zeitbombe. Die Reaktoren seien noch schlechter gegen Erdbeben geschützt als das havarierte Kraftwerk in Fukushima. Auch der Tsunami-Schutzwall sei zu niedrig und es gebe zu wenig Fluchtrouten im Fall eines Supergaus. Die Regierung nimmt das AKW wieder ans Netz. Dabei gibt es noch so viele Probleme. Dass Oi jetzt wieder Strom liefern soll, unter diesen Umständen, da kann ich nur sagen, ich bin wirklich geschockt von der Regierung. Am Mittwoch wird Reaktor 3 in Oi erstmals wieder Atomstrom liefern. Nach und nach sollen weitere japanische AKW wieder ans Netz gehen. Im Frühjahr will auch der umstrittene Stromkonzern TEPCO eines seiner Atomkraftwerke wieder anfahren.
In Mexiko sind knapp 80 Millionen Bürger aufgerufen, einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Als aussichtsreichster Bewerber für die Nachfolge von Staatschef Calderón gilt der Oppositionskandidat Peña Nieto. Seine Partei der institutionalisierten Revolution, kurz PRI, hatte Mexiko jahrzehntelang autoritär regiert.
Wenn die Umfragen recht behalten, dann wählen die meisten Mexikaner die PRI, die das Land 70 Jahre lang autoritär regiert hat. Die Partei der institutionalisierten Revolution hatte vor 12 Jahren die Macht verloren. Doch unter den folgenden Präsidenten der Konservativen geriet Mexiko immer tiefer in einen brutalen Drogenkrieg. Zwar hat auch der junge und telegene Kandidat der PRI, Enrique Peña Nieto, kein Konzept gegen die Drogenkriminalität angekündigt, aber bei seinen Wahlkampfauftritten konnte er offenbar eine Mehrheit davon überzeugen, dass die PRI ihren autoritären Regierungsstil von früher abgelegt hat. Was ich erreichen will, ist wirtschaftliches Wachstum, 3-mal mehr als wir heute haben, damit ihr alle Arbeit und eine bessere Bezahlung haben werdet. Für 60 Millionen Arme im Land klingt das gut. Für die neu entstandene Protestbewegung Yo Soy 132 reicht es nicht aus. Hauptsächlich Studenten fordern bessere Bildung und öffentliche, faire Medien. Ihr Protest richtet sich vor allem gegen die PRI, unterstützt aber keinen der anderen Kandidaten. Seit die Bewegung aktiv ist, verlor die PRI in Umfragen bis zu 10 Prozentpunkte. Trotzdem wird es wahrscheinlich reichen für Peña Nieto, von dem man annimmt, dass er nicht mehr mit solcher Macht gegen die Drogenkartelle vorgehen wird. Die harte Politik seines Vorgängers hatte 60.000 auch zivile Opfer gefordert. Das Wegducken der PRI aber wird in der Drogenproblematik keine Lösung bringen.
Vor Chinas Staatschef Hu Jintao hat der neue Regierungschef von Hongkong, Long Chun-ying, seinen Amtseid abgelegt, genau 15 Jahre nachdem die britische Kolonie an die Volksrepublik China übergeben wurde. Long ist bei der Bevölkerung der Sonderverwaltungszone Hongkong umstritten. Tausende Menschen demonstrierten heute gegen die Einflussnahme Chinas und für mehr Demokratie. Zudem verlangten viele, dass der Tod eines Dissidenten untersucht wird.
Die Affäre um die Vernichtung von Akten hat dem Verfassungsschutz nach Ansicht seines Präsidenten Fromm schwer geschadet. Fromm sagte dem Spiegel, es sei ein erheblicher Vertrauensverlust entstanden. Ein Mitarbeiter hatte Unterlagen über V-Leute in der rechtsextremen Szene schreddern lassen, kurz nachdem die Zwickauer Terrorzelle aufgeflogen war. Die Akten wurden genau an dem Tag vernichtet, an dem die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen zu der Mordserie an sich gezogen hatte.
10 Jahre nach der Flugzeugkatastrophe von Überlingen am Bodensee wurde heute der 71 Opfer gedacht. Nach einem Gottesdienst am Nachmittag hat die Stadt für den späten Abend zu einer Feier an der zentralen Gedenkstätte geladen. Angereist sind Angehörige aus Russland, Weißrussland, England und Kanada. Bei einem Zusammenstoß eines Frachtflugzeugs vom Typ Boeing mit einer russischen Tupolev-Passagiermaschine waren am 1. Juli 2002 alle Insassen ums Leben gekommen.
Passend zur Ferienzeit wird das Telefonieren mit dem Handy im EU-Ausland von heute an billiger. Auch die Preise für SMS und das Surfen im Internet sinken. Hintergrund sind Vorgaben der EU. Die zuständige Kommissarin Kroes will nun durchsetzen, dass Handytelefonate im Ausland in wenigen Jahren nicht mehr teurer sind als Anrufe im Inland.
Urlaub in Brüssel und den Lieben daheim zeigen, wie gut es einem geht. Dank der neuen EU-Handytarife werden digitale Urlaubsgrüße nun erschwinglicher. Videos hochladen und verschicken, schauen, was los ist in der Welt, überhaupt surfen im Netz. Maximal 70 Cent pro Megabyte darf das zukünftig kosten. Und auch telefonieren mit dem Handy wird für Reisende im EU-Ausland billiger. Abgehende Anrufe kosteten bisher 35 Cent, jetzt 29, 2014 sogar nur noch 19 Cent. Für eingehende Anrufe mussten bisher 11 Cent gezahlt werden, ab heute nur noch 8 Cent, in 2 Jahren sollen es noch 5 Cent sein. Aufpassen heißt es aber weiter für diejenigen, die in Nicht-EU-Länder reisen.
Das heißt Türkei oder Schweiz, dort gilt die EU-Verordnung nicht. Und da sind dann eben auch die Preise nicht gedeckelt. Das heißt, beim Telefonieren können wesentlich höhere Kosten anfallen.
Innerhalb der EU jedoch werden die Zeiten auch für SMS-Schreiber besser. Eine Textnachricht senden kostete bisher 11 Cent, nun 9, 2014 nur noch 6 Cent. Und 2016, so das Ziel, sollen im EU-Ausland dann die gleichen Tarife wie im Inland gelten.
In etwa einer halben Stunde wird das EM-Finale Spanien gegen Italien angepfiffen. Für die Spanier könnte der dritte große Titel in Serie herausspringen. Italien hat die Chance, zum zweiten Mal nach 1968 Fußball-Europameister zu werden.
Am Schlusstag der Leichtathletik-EM in Helsinki gab es 2 Goldmedaillen für den deutschen Leichtathletikverband. Weitspringer Sebastian Bayer steigerte sich bis zum letzten Versuch auf 8,34 Meter, Platz 1. Zuvor war schon die Frauenstaffel über 4x100 Meter zu Gold gerannt. Es war der Tag der Staffeln. Über 4x100 Meter der Männer holt Deutschland Silber. Eine hervorragende Bronzemedaille geht an die 4x400 Meter Staffel. Im Diskuswerfen sichert sich Nadine Müller erneut die Silbermedaille, wie schon bei den letzten Weltmeisterschaften. Eine Überraschung dagegen, Silber für Björn Otto im Stabhochspringen, der mit 34 Jahren noch einmal eine persönliche Bestleistung aufstellt. 5,92 Meter. Die Bronzemedaille holt sich der Junge Raphael Holzdeppe.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 2. Juli.
Zwischen den Tiefdruckgebieten im Westen und dem Hoch im Osten fließt weiterhin Warmluft ins östliche Mitteleuropa. Auch die Regionen im äußersten Osten und Südosten Deutschlands sind davon betroffen. Und dort entwickeln sich heftige Gewitter, die in Ostbayern zu Beginn der Nacht teilweise unwetterartig sein können. Sonst in der Südosthälfte noch gebietsweise Regen. Richtung Norden klart es vorübergehend auf. Gegen Morgen beginnt es im Südwesten zu regnen. Am Tag im Norden und Westen zeitweise sonnig und meist trocken. In der Mitte mitunter Regen, im Osten und Südosten erst gebietsweise Sonne, später zum Teil heftige Gewitter mit Unwetterpotenzial. Dann sind auch schwere Sturmböen möglich, sonst weht der Wind meist schwach bis mäßig. In der Nacht Temperaturen von 7 Grad in der Eifel bis 16 in der Lausitz. Am Innmorgen bis 29, im Sauerland nur frische 16 Grad. Am Dienstag im Westen recht freundlich, sonst teils Sonne, teils Wolken und vereinzelt Schauer, im Südosten Gewitter. Mittwoch und Donnerstag zunächst vielerorts freundlich und wieder deutlich wärmer. Im Tagesverlauf entwickeln sich gebietsweise heftige Gewitter.
Die Tagesthemen melden sich um 23.15 Uhr mit Ingo Zamperoni. Wir berichten über Mexiko im Würgegriff von Korruption und Drogenmafia und von Jubel und Trauer nach dem EM-Finale in Kiew. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.